Hallo, hallo in einer neuen Folge Hundeperspektiven. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin in Wien und online und ich biete sowohl One-to-One-Coachings als auch Online-Kurse an. Und ja, ich werde gar nicht so viel reden, wie in jeder Folge werde ich direkt ins Thema einsteigen. Und zwar soll es in der heutigen Folge um ein Thema gehen, was relativ häufig mir auf dem Spaziergang begegnet, und zwar das Thema unbewusster Druck. Dazu müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn überhaupt Druck? Was bedeutet Druck für mich in diesem Kontext? Und was meine ich mit Druck? Ich meine, wenn man Druck aufbaut beim Hund, dann bedeutet das in der Regel, dass der Hund sich in irgendeiner Art und Weise bedroht fühlt. Warum bedroht? Weil, wenn ich jetzt in zwischenmenschlichen Beziehungen Druck aufbaue, dann passiert das in der Regel dadurch, dass ich sage, wenn du das und das nicht machst, dann passiert Konsequenz XY. Und das ist eine Drohung, auch wenn das manche Leute vielleicht so nicht hören wollen. Aber es heißt ja nicht immer gleich, dass das eigene Leben bedroht ist. Aber es heißt durchaus, dass eben eine Konsequenz droht. Und bei unseren Hunden bedeutet das, dass bestimmte Konsequenzen drohen, wenn der Hund was nicht macht. Bedeutet, dass diese Konsequenzen in der Regel, wenn ich Druck aufbaue, unangenehm sind. Das heißt, mein Hund bleibt zum Beispiel im Sitz sitzen, weil ich ihm sage und mich vor dem körpersprachlich aufbaue und ihm signalisiere, das solltest du jetzt lieber nicht tun. Ja, und er sagt, okay, ich bleib schon sitzen, keine Sorge. Ja, und hat natürlich schon in dem Moment auch Angst vor einer Konsequenz. Auch das wollen viele Menschen nicht hören, dass da die Angst mitspielt. Und deswegen sage ich es gerne auch an dieser Stelle noch einmal, ich sage so häufig, Angst ist ein Spektrum. Es bedeutet nicht, dass wenn ein Hund Angst empfindet, dass diese Angst in Panik mündet, sondern es geht einfach um die Emotion Angst, die eben ein Spektrum ist und ja, leicht ausgeprägt auch stattfindet, wenn ich Druck aufbaue. Den Druck baue ich von außen auf. Und warum ist das jetzt so wichtig? Es geht hier nicht nur um die moralische Frage, sondern es geht selbstverständlich auch um die Frage, was macht das denn eigentlich mit dem Hund? Was passiert im Hund, wenn ich Druck aufbaue? Und ganz, ganz häufig resultiert Druck eben in dem Moment zwar in einem gehemmten Verhalten, das heißt, der Hund sagt, okay, ich halte mich ein bisschen zurück, aber im Nachgang muss dieser Druck dann raus. Warum? Das ist wie wenn ich erzähle mal gerne die Geschichte von der Bialetti-Kaffeemaschine, die mir im Büro explodiert ist. Und zwar, ich war Praktikantin in einem Amt und habe dort Kaffee gekocht und bin da mit einer Praktikantin-Kollegin gestanden und dieser Behälter unten hat angefangen zu brodeln und der Kaffee hat angefangen zu kochen. Leider war aber dieses Ventil verstopft und ein verstopftes Ventil bei einer Bialetti-Kaffeemaschine. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert? Diese Maschine ist explodiert, die ganze Wand war voll mit Kaffee. Wir haben uns erschrocken und waren froh, dass wir nicht so nahe standen, weil da kann es ja auch Verbrühungen geben und das ist ja gar nicht so, ja, sicher nicht so angenehm, wenn man sowas drauf bekommt. Und genau das ist passiert. Druck hat sich aufgebaut innerhalb dieses Kessels und der Druck hatte kein Ventil. Und dieses Ventil wurde zugedrückt durch Kaffeereste, was auch immer. Und dann ist eben dieser Kessel explodiert. Und natürlich ist das jetzt eine Analogie dazu, was wir tun, wenn wir beim Hund emotionalen Druck aufbauen. Und zwar staut sich dieser Druck wortwörtlich an. Das Erregungslevel im Hund steigt an. Das heißt, er wird aufgeregter innen drin. Das sehen wir erst noch nicht. Und dieses Erregungslevel bleibt aber dann erhalten, aber eben unter der Oberfläche, also es brodelt und dann muss es wieder raus. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass der Hund jedes Mal explodiert, wenn er dann aus diesem Druck wieder rauskommt. Ja? Das kommt auf den Grad des Druckes an und auf den Hund als Individuum. Unterschiedliche Hunde ertragen unterschiedliche Intensitäten von Druck. Das heißt, der eine Hund kann mit Druck von Natur aus besser umgehen und der andere schlechter. Ja, es gibt einfach Hunde, die sagen, ja, okay, mein Mensch sagt halt jetzt nein, ja, mei, okay, interessant. Und es gibt die anderen Hunde, die dann sagen, der hat sich nur einen Minischritt auf mich zubewegt, ich bin gleich still, ruhig und mach nichts mehr. Und das ist eben das, wo man individuell hinschauen muss. Und Druck entsteht natürlich im Alltag des Öfteren. Also alleine schon, wenn ich ein bisschen Zug auf die Leine ausübe, weil ich meinen Hund mal wo mitnehmen muss. Oder wenn ich, ohne es zu bemerken, eben einen Schritt auf meinen Hund zugehe und, und. Von was ich heute nicht sprechen möchte, ist Druck, der bewusst und, ich sag mal, in einer starken Intensität auf den Hund als Trainingsmaßnahme ausgeübt wird. Dazu gehören zum Beispiel so Maßnahmen wie, also haben mir schon KundInnen erzählt, dass so in anderen Hundeschulen gearbeitet wurde, wenn der Hund auf den Rückruf nicht hört, dann soll man laut schreiend auf den zurennen und so lange geradeaus auf den zurennen, bis er dann zurückkommt. Das ist eine Form von Druck, die ist extrem, ja, und es gibt ja auch Trainingsmethoden, da werden irgendwelche Wurfschellen oder Spritzpistolen oder was auch immer, also wird halt starker Druck auf den Hund ausgeübt und mit starker Angst gearbeitet. Darum soll es heute nicht gehen, auch wenn das ein sehr wichtiges Thema ist, sondern ich möchte mich heute auf den unbewussten Druck fokussieren, und zwar der, der eben so im Alltag passiert. Und ich habe es gerade schon angedeutet, es gibt eben Situationen, wo wir zum Beispiel unsere Körpersprache so einsetzen, dass wir Druck ausüben auf den Hund, ohne es eigentlich zu wollen. Und ich habe das so häufig in meinen Kursen erlebt. Ich habe ja Basics-Kurse gegeben und da ging es eben zum Beispiel darum, einen Sitz aufzubauen. Und einen Sitz baut man mit dem Hund sehr, sehr schnell auf, aber man muss natürlich jedes Signal, was man mit dem Hund trainiert, festigen, in verschiedenen Umgebungen festigen, dass er das auch wirklich gut abrufen kann, dass man das Signal auch sauber einführt, sodass der Hund wirklich versteht, Sitz oder eben der ausgestreckte Zeigefinger bedeutet, setz deinen Popo auf den Boden, so lange, bis ich das wieder auflöse. Das ist das, was ich mit dem Hund trainiere, und dann muss ich es in verschiedenen Umgebungen abrufbar machen und generalisieren, also unter verschiedenen Bedingungen auch abfragen, üben. Und das ist oft das, was vergessen wird im Training oder wo kein Augenmerk drauf gelegt wird. Ich weiß, dass manche Menschen sich sicher gedacht haben in meinen Kursen, oh mein Gott, üben wir jetzt schon die fünfte Stunde des Schau. Ja, wir üben schon die fünfte Stunde des Schau, weil nach 5 Stunden Hundeplatz ist ein Schau nicht etabliert, auch ein Sitz nicht. Das Sitz, bei dem Sitz möchte ich gerne bleiben, weil das schon mein erstes Beispiel sein wird. Und zwar sehe ich dann relativ häufig, wenn der Sitz eben in dem Moment nicht funktioniert, weil der Hund entweder das noch nicht gut gelernt hat oder halt noch nicht unter Ablenkung gelernt hat, also gerade abgelenkt ist, dann wird plötzlich auf den Hund zugearbeitet. Was heißt das? Es wird dann ein Schritt auf den Hund zugemacht. Oft in Kombination mit so einer bisschen lauteren Stimme, dazu komme ich auch gleich dazu, aber sprechen wir jetzt erstmal nur von der Körpersprache. Ich arbeite zum Hund hin und gehe auf den zu. Und wenn das nur ein Mini-Schritt ist, dann sagen manche Hunde, sagen dann, oh, okay, ich weiche schon zurück und nehme mein Popo auf den Boden. Das ist dann manchmal nur ein Meideverhalten. Also manchmal sagen die Hunde, okay, ich gehe einfach weg von meinem Menschen, weil das fühlt sich gerade bedrohlich an, und setzen dann ihren Popo hin, obwohl sie gar nicht verstanden haben, dass es gerade um das Signalsitz geht. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil da oft so eine Überschattung passiert. Eine Überschattung passiert dann, wenn ich eigentlich ein Signal gebe, was ich etablieren möchte mit dem Hund, zum Beispiel gehobener Zeigefinger, aber dann noch 20 andere Sachen mache, zum Beispiel eben auf den Hund zu. Dann kann es sein, dass der Hund eben lernt, okay, immer wenn mein Mensch auf mich zugeht, dann soll ich mich hinsetzen. Und der lernt den Zeigefinger gar nicht. Oder eben es passiert, dass der Hund einfach nur Meideverhalten zeigt und gar nichts lernt und einfach aufgeregt ist oder sich bedroht fühlt. Das kann auch passieren. Und was auch passieren kann, wenn ich so mit meinem Hund arbeite, ist, dass der sagt, oh, mein Mensch bedroht mich. Ich gehe mal schnüffeln, tü-lü-lü. Ich tue mal so, als wäre ich gar nicht da und versuche die Situation bestmöglich zu deeskalieren, damit er jetzt nicht noch bedrohlicher wird. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge über Missverständnisse zwischen Mensch und Hund gemacht. Das ist eines davon. Ja, dieses, oh, ich bin gar nicht hier. Und der Mensch ordnet das dann wieder als ungehorsam ein. Dabei deeskaliert der Hund nur. Und das ist eben so eine Fehlkommunikation und da baue ich unbewusst Druck auf. Das ist der Grund, warum ich in meinen Kursen immer sage, arbeite vom Hund weg. Immer vom Hund wegarbeiten. Und wenn das nur ein Millimeterschritt zurück ist, den Körper gerade aufrichten, den Schritt leicht zurückgehen, das ist ganz, ganz wichtig, sich seitlich hinstellen, ja, damit ich eben nicht diesen unbewussten Druck aufbaue. Das Gleiche gilt bei einem Rückruf. Ich renne nicht meinem Hund hinterher, auch wenn das in manchen Hundeschulen so praktiziert wird, weil dem Hund halt Angst gemacht wird. Ja, okay, so kann man auch arbeiten, tue ich aber nicht, möchte ich nicht. Ich möchte keine negativen Emotionen mit einem Rückruf verknüpfen. Das hat sehr, sehr viele Nachteile, aber um das soll es heute nicht gehen, sondern es hat eben Sinn, dass ich von meinem Hund wegarbeite, wenn ich möchte, dass der herkommt zu mir. Also ich laufe ein Stückchen rückwärts, ich lade den mit einer Handbewegung weg von mir ein. Ich bewege mich nicht auf den Hund zu, weil das sehe ich auch ganz häufig, dass Hunde einfach weglaufen und die Menschen gehen dann hinterher. Der eine empfindet das vielleicht als bedrohlich, aber der andere sagt vielleicht einfach, naja, mein Mensch kommt ja eh hinterher. Da brauche ich ja gar nicht, wiederkommen. Ja, das ist natürlich eine andere Variante. Aber häufig baut man eben unbewusst auch Druck auf über diese Körpersprache. Hand in Hand damit, auch oft in meinen Kursen beobachtet, kommt oft eine Stimme, die Druck aufbaut. Unbewusst. Und da dürft ihr euch selber mal ein bisschen überlegen, wie sprecht ihr eigentlich mit euren Hunden? Sprecht ihr befehlsartig, kommandotonartig oder fragt ihr Verhalten ab? Es gibt einen Grund, warum TrainerkollegInnen und ich das Wort Signal nutzen, weil ein Signal eigentlich bedeutet, dass man dem Hund eine Verhaltensfrage stellt, eine sogenannte. Das heißt, ich stelle dem Hund die Frage, kannst du mir dieses Verhalten unter diesen Bedingungen aktuell schon zeigen? Das ist das, was gute TrainerInnen machen. Sie fragen Verhalten ab und schauen, kann dieses Tier, kann mein Lerner das hier gerade schon leisten? Ja oder nein? Wenn nein, wie kann ich die Situation so anpassen, verantwortungsvoll in diesem Moment, dass ich die Person bin, die das Training mit meinem Schüler sozusagen anpassen muss und nicht mein Schüler muss sein Verhalten anpassen. Und deswegen nutze ich auch persönlich diese Begriffe Kommando oder Befehl gar nicht gerne, weil sie suggerieren, dass der Hund jetzt das auszuführen hat. Und ich habe gerade ein Reel gepostet, was viral gegangen ist. Da kamen auch ganz viele Kommentare, mein Hund hat XY zu tun. Da merke ich dann, dass noch nicht verstanden wurde, dass trainerische Fähigkeiten sich darin auszeichnen, dass man Lernumgebungen so gestaltet, dass ein Tier lernen kann, Dinge zeigen kann. Und ein Befehl sagt natürlich auch in meiner Stimme einen Befehlston voraus. Sitz. Hier. Ja, also das ist ein Unterschied zu einem Sitz. Hier. Ja, also ich werde jetzt hier nicht zu singen anfangen, keine Sorge, aber es macht einen Unterschied und ich habe das auch schon mit sehr vielen KundInnen so umgesetzt. Sag doch mal das Signal fragend. Erstens wecke ich mit meiner Stimme dann die Neugier des Hundes und bedrohe ihn nicht unbewusst und baue keinen Druck auf und damit ist mein Hund mir sehr wahrscheinlich zugewandter. Das heißt nicht, dass ich das Signal nicht noch trainieren muss. Ja, ich brauche nicht Sitzfragen, wenn ich noch nie einen Sitz mit meinem Hund trainiert habe. Gilt für alle Signale. Ich nehme jetzt nur das Sitz als Beispiel, weil das gerade schon war. Nehmen wir vielleicht das Schau. Ja, ich brauche nicht Schau sagen, wenn mein Hund noch nie gelernt hat, was Schau heißt. Hunde können kein Deutsch. Hunde können auch kein Englisch und kein Französisch. Und es ist eigentlich im Grunde egal, was wir nutzen, welchen Ton, welchen Laut wir nutzen, um unserem Hund was beizubringen. Er muss es erst mit diesem Verhalten verknüpfen und es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Und es ist auch eben unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass wir eben nicht über die Stimme unbewusst Druck aufbauen. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich für den einen oder anderen wirken. Ja, mein Gott, ist doch egal, wie ich sitz, sage. Ja, bei manchen Hunden ist es egal. Und ich bin auch übrigens niemand, der sagt, wo du darfst niemals in einem bisschen strengeren Ton deinen Sitz sagen. Oder dein Schau oder was weiß ich. Das setzt aber sehr langes Training voraus, bevor ich dann sagen kann, okay, ich sage das ein bisschen deutlicher. Also da geht es mir eigentlich nicht ums Strenge, sondern manchmal, wenn mein Hund zum Beispiel wirklich gerade so abgelenkt ist, dann sage ich ein sehr deutliches Sitz, ja, und betone das Z ziemlich stark, weil es einfach besser durchdringt manchmal in abgelenkten Situationen. Das setzt aber voraus, dass der Hund das abrufen kann. Und wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht, also bei mir gibt es eh kein Schwarz-Weiß. Man muss immer gucken, was zum Hund passt. Trotzdem gibt es Hunde, wenn ich die Stimme erhebe, und das ist häufig bei Hunden, die neu angekommen sind. Und das sind nun mal die Hunde, mit denen ich am häufigsten trainiere. Hunde, die frisch aus dem Tierschutz gekommen sind, Welpen, Junghunde. Ja, also Hunde, die einfach noch nicht so lange bei ihren Menschen sind. Das sind die Hunde, die ich am häufigsten sehe. Und da trifft es durchaus sehr häufig zu, dass wenn ich über die Stimme Druck aufbaue, dass die diesen Druck noch nicht können. Ja, also und sie müssen es auch nicht können, weil sie verstehen ja noch gar nicht, was ich will. Und das sieht man im Verhalten des Hundes. Was passiert dann häufig? Also was ich ganz häufig sehe, ist ein Hund, der dann in den Übersprung geht, also in die Übersprungshandlung. Dann springen die hoch, beißen in die Leine, sind total überdreht, weil der Mensch eben Druck aufbaut. Und erinnert euch an diese Bialetti-Kaffeemaschine zurück. Wenn ich halt da das Ventil zudrücke, dann kommt das halt in doppelter und dreifacher Form danach so raus. Und bei Hunden zeigt sich das häufig bei jungen Hunden vor allem in Springen, Zwicken, Rennen, Zoomies haben, also im Kreisrennen, Aufreiten, Kratzen, Gähnen. Also lauter so Sachen, die eben zeigen, dass dieser Druck halt dann ein Ventil braucht und der Stress raus muss. Und wie gesagt, man kann das einfach verringern, indem man selber darauf achtet, wie gehe ich denn mit meinem Hund um? Was mache ich denn mit meinem Hund? Und wie spreche ich mit dem? Probier es doch mal aus. Das nächste Mal, mach doch einfach mal eine Session, es sei denn, du hast einen ganz frischen Hund. Also, aber wenn du einen Hund hast, der schon ein bisschen trainierter ist und mit dem schon eine gute Beziehung da ist, sag doch einmal das Sitz in so einem Sitz. Befehlston, nicht laut bitte, wir wollen hier keine Hunde verängstigen, aber einfach nur so ein Sitz, was unten von der Stimme heruntergeht, und dann machst du mal einen Sitz, was, oh Gott, es klingt komisch jetzt in der Umsetzung, klingt es nicht ganz komisch, ein fragendes Sitz, also dass du ihm einfach die Frage stellst, kannst du schon sitzen, stell dir das im Kopf vor. Genau, das probier mal aus und schau mal, ob es einen Unterschied gibt. Kann auch sein, dass es keinen Unterschied gibt. Ja, dann ist es gut generalisiert, dann ist das Signal gut trainiert bei euch. Aber gerade in den Anfängen merke ich da oft Unterschiede. Genau. Was haben wir noch ganz häufig? Also ich gehe jetzt mal auf die Spaziergänge. Eine Sache, die mir total wichtig ist und über die mein letztes Reel auch ging, ist das Thema den Hund absetzen, ablegen und dann losstarten, indem Druck aufgebaut wird. Wenn ich jetzt ein super gut aufgebautes Sitz habe, dann kann mein Hund sitzen bleiben und fühlt sich nicht unter Druck gesetzt, weil er muss, sondern er kann es halt einfach. Da gibt es einen Unterschied und der Unterschied liegt im Aufbau. Wenn ich die ganze Zeit meinen Hund mit korrigiere, wenn der aufstehen will, dann lernt mein Hund das nicht aus Motivation und aus Impulskontrolle sitzen zu bleiben, sondern aus Sorge, da könnte jetzt eine unangenehme Konsequenz kommen. Und das ist vom Lernen her ein Unterschied. Vom Ergebnis her schaut es erstmal gleich aus. Ja? Das ist ja immer das Problem. Es funktioniert ja. Aber innen drinnen schaut es anders aus. Ein Hund, der gelernt hat, sitzen zu bleiben, wenn da ein Ball fliegt, weil ich da ganz viel belohnt habe, der sitzt da und sagt, oh ja, da fliegt wieder ein Ball. Ein Hund, der aus Druck gelernt hat, den Ball nicht hinterher zu jagen, weil er sitzen bleiben muss, der sitzt da und sagt, oh, ich würde so gern aufstehen, aber ich darf nicht. Ja? Es ist ein Unterschied. Auch wenn das viele nicht hören wollen. Es ist ein Unterschied. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass bei der ersten Variante kein Kesseldruck innen drin entsteht und bei der zweiten Variante schon. Und was passiert dann? Der Hund wird sehr wahrscheinlich bei Variante 2 nach dem Aufstehen schnellstmöglich hinschießen zu diesem Ball, weil er eben keine Alternativbelohnungen bekommen hat. Ja, weil wenn ich das nämlich cool aufbaue mit dem Hund über Belohnungen, dann kann ich sagen, du guck mal, wenn du diesen Ball hier nicht hinterherjagst, dann bekommst du von mir was viel, viel Tolleres. Ja, eine Variante, ein Beispiel. Ja, das kann sein ein Spiel, das kann sein Futter, das kann sein ein Rennspiel, das kann, egal, das kann sein Gebuddeln, weil du das lieber machst. Es geht nur ums Grundprinzip. Ja, und das ist einfach total wichtig im Alltag, weil warum? Erregungslevel steigt an, wenn Druck aufgebaut wird. Und erhöhtes Erregungslevel, ich meine, ich hätte das schon in ein paar Folgen auch erzählt, sorgt immer dafür, dass der Hund eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, emotional geladenes, unerwünschtes Verhalten zu zeigen. Ein anderes Beispiel ist das Sitzen vorm Ableinen. Ja? Also, dass man den Hund absetzt und der will schon unbedingt frei laufen und man baut da so einen leichten Druck auf. Man lässt den Hund, man belohnt den Hund nicht, sondern man sagt ihm, du darfst noch nicht aufstehen. Und dann leint man ab und dann sagt man ihm, okay, los geht's. Puh. Dann sieht man häufig Hunde, also gerade die, die eben über Druck zurückgehalten wurden, sieht man losstarten und förmlich in ihre Freiheit reinschießen, raketenmäßig. Ja. Und das muss eben nicht sein. Und warum muss das nicht sein? Der eine sagt jetzt, ja, wieso soll er halt rennen? Ja, aber wenn da andere Hunde sind, dann schießen gerne mal diese abgeleinten Hunde direkt in die Hundegruppe rein. Und was passiert dann? Also ich sag's euch, was passiert, wenn so ein schnell abgeleinter Hund in meinen Hund reinrennt. Dem wird erstmal erklärt, dass man so nicht in andere Hunde reinrennt. Ja? Und dann macht er schlechte Erfahrungen. Und schlechte Erfahrungen bedeuten unangenehme Gefühle, negative Emotionen. Ergo, das Erregungslevel steigt wieder an. Und so entstehen eben erste Probleme. Natürlich wird nicht durch das Ableinen selber jetzt ein Hund irgendwie ein riesengroßes Problem entwickeln. Aber es sind ja viele kleine Situationen im Alltag eines Menschen und eines Hundes. Ja? Und genau diese Situationen kann man sich eben anschauen und ich sage immer, man dreht an ganz vielen kleinen Stellrädchen, Stellschräubchen, um eben das Gesamte zu, wie soll ich es jetzt nennen, einfach um den gesamten Hund besser zu entspannen. Und das Gleiche gilt, ich hatte mal eine Kundin, kleiner Exkurs oder kleine Geschichte dazu, ich hatte mal eine Kundin mit einem Wischler bei mir im Welpentraining. Und leider haben die nur das Welpenpaket gemacht und sind dann ihren eigenen Weg weitergegangen. Und diese Frau hatte schon eine Trainingsgeschichte mit anderen Hunden und sie haben sich damals einen Wischler genommen, weil es so ein ruhiger Hund ist. Dass das dann nicht der Fall war, da ist sie dann am Tag 1 drauf gekommen. Aber was eben leider der Fall war, sie hat die Überzeugung gehabt, dass dieser Hund über Druck gearbeitet gehört, was gar nicht so selten passiert bei Hunden, die sehr aufgeregt sind. Und das Problem ist, wenn ein Hund eh schon aufgeregt ist und ich baue da noch mehr Druck auf, dann werden die noch aufgeregter. Und dann komme ich irgendwann in so eine blöde Spirale rein, wo ich gar nicht merke, dass das selbst erzeugt ist. Und dann muss dieser Hund, weil die gerade Wischlers haben ja auch einen wahnsinnigen Bewegungsdrang, dann brauchen die immer mehr Bewegung, weil sie immer mehr Stress abbauen müssen, kriegen immer mehr Bewegung, sind dann reizüberflutet. Und dann habe ich plötzlich so einen Strudel an Themen, wo ich gar nicht merke, dass ich mir das selbst gebastelt habe. Und Und diese Frau hat dann an der Ampel mit ihrem Hund geübt, dass er warten soll. Ich bin leider einmal mit dem Radl parallel zu ihr gestanden, also an einer anderen, an der gegenüberliegenden Ampel und habe sie beobachtet. Und sie hat diesen Hund ins Ohr gezwickt, als der aufstehen wollte. Ja, das ist natürlich schon ein ziemlich starker Druck. Das gehört für mich unter Gewalt, wenn man einen Hund zwickt. Und damit er nicht aufsteht, und an der Ampel brav wartet. So, was ist passiert? Sie hat diesen Hund aufgelöst, an der Ampel wartend. Und dieser Hund ist an der Leine, ein riesengroßer Wischlerrüde, junger Rüde, bäm, vor in die Leine geprescht, hat sie mehr oder minder über die Straße gezogen. Und ganz ehrlich, davon habe ich doch nichts. Also ich habe doch nichts, wenn mein Hund an der Ampel mit mir wartet, aber dann gegebenenfalls in die abbiegenden Autos rein hüpft, in die entgegenkommenden Hunde und Menschen. Gegebenenfalls kommt dann noch ein Fahrrad, wo er dann reinspringt, hinterher springt, weil hohes Erregungslevel sorgt dafür, dass Hunde schneller eben Verhalten zeigen, was wir nicht wollen, zum Beispiel jagen, zum Beispiel bellen, zum Beispiel eben Bewegungsreizen folgen. Und das ist doch nichts, was mir dann was bringt langfristig. Aber es wird eben oft nicht erkannt. Deswegen mache ich diese Folge. Und wie gesagt, bei manchen Hunden ist es, also das Zwicken ist natürlich ein bisschen ein krasses Beispiel, bei manchen Hunden ist es schon das Sitzen bleiben, was genügt, um Druck aufzubauen, der wieder raus muss. Bei manchen Hunden ist es vollkommen wurscht, ich habe es schon gesagt. Ich muss halt wissen, was ich für einen Hund habe, und bei den Hunden, denen das wurscht ist, funktioniert es eh nicht. Das sind dann die, die immer so landläufig als stur abgestempelt werden. Was ja nicht so ist. Sie sind einfach nur ein bisschen härter im Nehmen, nenne ich es jetzt mal, was gut ist für die Hunde in dem Fall. Genau. Also das ist auch so ein Beispiel an der Ampel warten. Also allgemein dieses in die Statik bringen über Druck und dann wieder freigeben, das ist häufig mit einer hohen Erregung verbunden. Ein Thema, das mir zum Schluss noch ganz wichtig ist, es sind jetzt übrigens ein paar Stunden vergangen und mein Hund sitzt auf meinem Schoß. Ich musste leider vorher abbrechen wegen eines Termins, aber wir wollen noch über das letzte Thema sprechen, und zwar eine Sache, die mir auch häufig begegnet, ist das Thema an der Leine laufen und ganz konkret eine Methode, die manche Menschen nutzen, um dem Hund vermeintlich eine gute Leinenführigkeit beizubringen. Und zwar das Stop and Go. Das ist die Variante des Trainings, wo man einfach immer stehen bleibt, wenn der Hund zieht, sodass der Hund nicht weiterkommt an der gespannten Leine und erst dann weiterläuft, wenn der Hund die Leine wieder lockert. Und an der Stelle möchte ich gerne schon mal sagen, dass ich zwar mit dieser Methode arbeite, innerhalb meines Leinenführigkeitssystems sozusagen, allerdings zu 5%. Also 5% meines gesamten Leinenführigkeitstrainings beinhalten Stop and Go. Das heißt, ich bin kein grundsätzlicher Gegner, aber ich bin ein riesengroßer Gegner von einfach nur dem Hund die Leinenführigkeit über Stop and Go beibringen, weil das nicht funktioniert. Die meisten Hunde lernen dann eh das Falsche, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das soll nicht Thema der Folge sein. Was allerdings Thema der Folge sein soll, ist, wenn Menschen mit ihren Hunden Stop and Go machen und die Hunde aber nur an der Leine ziehen, weil sie so gestresst sind. Ja, es gibt unterschiedliche Gründe des an der Leine ziehens. Ein Grund kann sein, ich will jetzt hier zu der Schnüffelstelle hin, zieh, ja. Das kann sein, dass der Hund einfach ein Ziel vor Augen hat und deswegen anzieht. Da würde ich auch nicht empfehlen, einen Hund ziehen zu lassen, aber wenn der Hund aus Stress zieht, und das sind die Hunde, die dauernd ziehen, die haben ein Stressgesicht, oft hecheln oder laufen von links nach rechts, springen in die Leine, sind total aufgeregt. Also wenn man die so anschaut, dann ist man selber aufgeregt, ja. Und bei diesen Hunden hat es überhaupt gar keinen Sinn, Stop and Go zu machen. Denn was mache ich? Ich baue noch mehr Druck auf. Der Hund will entweder flüchten oder er möchte über Bewegung Stress abbauen. Das ist sehr häufig der Grund. Und dann Und dann warte ich, bis dieser Hund die Leine wieder lockert. Das baut zusätzlich Druck auf. Das heißt, dieser Druck muss dann wieder raus. Und wie geht der Druck an der Leine wieder raus? Na, der Hund wird wieder ziehen. Wenn er es eh schon macht, wird er dann noch mehr ziehen. Und dann habe ich so Hunde manchmal, ich hatte echt schon Hunde im Training, die dann so Kreise laufen, die dann so vorzerren, dann wieder zurück, Kreis laufen und wieder zurück, weil sie halt gelernt haben, so Mist, ich muss jetzt wieder mich hinten einordnen und dann kreiseln die so neben ihrem Menschen her und sind total hektisch und also so hat das überhaupt gar keinen Sinn, so läuft keine Leinenführigkeit und es baut eben Druck im Hund auf. Und das brauche ich nicht und eben das sehe ich auch relativ häufig. Das sind so die Beispiele, die mir relativ oft begegnen. Es gibt natürlich noch viele andere und wie immer, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, wird es mir wahrscheinlich direkt nach dem Hochladen der Folge so gehen, dass ich mir denke, ah, das hätte ich auch noch sagen sollen und das hätte ich auch noch sagen sollen. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen auf Instagram nochmal was dazu geben. Mal schauen, lina.rische ist mein Account, falls du mir noch nicht folgst. Ich verlinke ihn dir auch in den Shownotes. Und ich möchte aber jetzt zum Schluss noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Und zwar haben wir jetzt gerade Beispiele genannt, die von außen auf den Hund einwirken, dann im Hund Druck aufbauen und dieser Druck muss dann irgendwo wieder raus. Was wir allerdings noch gar nicht besprochen haben, ist der innere Druck, der bei dir stattfindet. Und der ist nicht zu unterschätzen. Ich würde gerne jetzt noch sehr lange darüber reden. Ich werde es kurz anreißen, weil es ist ein Thema, wo jeder selbst schauen muss, was habe ich denn da auf meinem Teller? Was habe ich für Themen? An was darf ich arbeiten? Kann ich arbeiten? Muss ich arbeiten? Damit ich für meinen Hund eine sichere Basis bin, eine sichere Insel bin. Das klingt jetzt auch relativ esoterisch, soll es aber nicht sein, sondern es geht einfach darum, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, wenn ich schlechte Erlebnisse hatte und ich meine das auch in der Ich-Form, weil ich kenne das natürlich, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich nicht viele Ressourcen übrig für meinen Hund und ich denke mir das oft, wenn ich draußen unterwegs bin. Also ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Ich habe einen ziemlich starken moralischen Kompass. Ich bin kein Engel und ich bin ein ganz normaler Mensch, der auch mal Fehler macht, aber mein moralischer Kompass ist schon sehr stark. Ich weiß, wie ich mit meinem Hund umgehen möchte. Ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich nicht so gut mit ihm umgehe und das ist natürlich auch schon passiert. Und ich weiß vor allem, dass das Training über positive Verstärkung, das Training, indem man freundlich bleibt bis neutral zum Hund, dass das nachhaltigere Training ist. Ich weiß wahnsinnig viel darüber und deswegen kann ich mich auch in schwierigen Momenten meistens, wirklich Betonung auf meistens, nämlich nicht immer. Ich bin auch schon in Zone Rot gewesen, also in einem Bereich, wo ich einfach nur noch emotional gehandelt habe. Aber ich bin in den meisten Fällen, habe ich noch so viel Kontenance und so viel Zusammenriss, nenne ich es immer, dass ich da verzichte auf irgendwelche emotionalen Reaktionen. Aber ich denke mir immer, es gibt Momente, da habe ich das nicht. Ja, die gibt es selten, aber die gibt es. Und das merke ich, wenn es mir gerade psychisch nicht so gut geht, wenn gerade was anstrengend war, wenn bestimmte Themen getroffen werden von meinem Hund, die meine riesengroßen Themen sind. Zum Beispiel das Thema, ich schäme mich für meinen Hund. Ja, das ist bei mir so ein Thema, woran ich arbeite. Das wäre jetzt zu privat, darüber zu sprechen, aber jeder hat so seine Themen. Und an denen gilt es zu arbeiten, weil ich denke mir mal, ja, wenn ich das alles so weiß, ja, und trotzdem habe ich noch Momente, wo ich mir sehr schwer tue, diese ganzen Themen beiseite zu schieben und mir zu denken, das ist ein Hund, das ist ein Tier, er versteht nicht, was du hier gerade fühlst, er macht nur das, was er gerade halt denkt, das richtig ist, er macht das nicht dir zu Fleiß, er macht das nicht, weil er ein böses unerzogenes, unartiges Tier ist, so wie ich das vor kurzem erst wieder unter meinem Instagram-Reel gelesen habe, das Wort artig. Und wenn ich, da, jetzt drifte ich ab, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ja, wenn ich eben dieses ganze Wissen mit mir rumtrage und mir schon schwer tue, wie sollen denn andere Menschen, die vielleicht dieses Wissen und diese Erfahrungswerte und diesen moralischen Kompass eben nicht so stark haben, wie sollen die das denn hinkriegen? Und ja, deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, und das meine ich überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern jeder muss schauen, wo seine Ressourcen sind, wie viele Ressourcen man gerade hat und was so die Themen sind und die Themen dann angehen. Ja, ich empfehle da immer, sich eine gute psychologische Psychotherapeutin zu suchen, wenn man an bestimmten Sachen sehr stark zu knabbern hat. Und kann ich wirklich nur jedem sehr ans Herz legen und dann nicht zurückzuscheuen vor diesem Schritt. Denn manchmal braucht es die Arbeit an sich selber, den Druck, den man sich selber rausnimmt und ja, einfach die Arbeit an sich selber, um dann mit dem Hund arbeiten zu können. Genau. Das waren meine Beispiele und meine Worte dazu, alles, was mir eingefallen ist. Falls dir noch irgendwas einfällt, was ich vergessen habe oder was du noch gerne ergänzen möchtest, dann kannst du das gerne auf Instagram tun, unter meine Posts oder mir einfach eine PN schreiben oder unter meine Stories schreiben. Und dann schaue ich, dass ich auch auf Instagram dieses Thema in nächster Zeit ein bisschen bearbeite. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wie immer. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und falls du die Folge jetzt ganz neu hörst, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis zum neuen Jahr. Bis dahin. Ciao.